Es freut mich, dass wir unser Studium des Lebens Jesus aus dem Matthäusevangelium fortführen können. Wir haben kostbare Lehren gelernt und gesehen, dass die Reden Jesu, seine Lehren sich hauptsächlich auf das Herz des Menschen konzentrierten. Für mich ist es sehr auffallend, das zu sehen, dass Jesus sich nicht um belanglose Dinge im Leben gekümmert hat, dass ihm Äußerlichkeiten nicht unwichtig, aber sie waren nicht im Mittelpunkt dessen, was er lehrte, sondern ihm war es auf dem Herzen, das zu bringen, was entscheidend notwendig ist für den Menschen. Und das ist im Herzen des Menschen. Der große Kampf findet nicht unbedingt im Willen des Menschen statt. Er findet in dem Herzen des Menschen statt. Und wir haben ein wenig da Einblick bekommen in den letzten Stunden. Wir möchten heute sehen, dass Jesus ein Herr ist, nicht nur der Herzen der Juden, sondern auch derer der Heiden. Wir möchten sehen, dass es im Innersten des Herzens zwischen Juden und Heiden keinen Unterschied gibt. Sie sind alle allzumal Sünder. Sie haben alle dieselben bösen Herzen, mit denen sie auf die Welt kommen. Sie alle haben dieses Bild von sich, dass sie Götter sind. Und sie alle haben dieses Selbstvertrauen und diese Steuerung, dass sie meinen, sie könnten aus sich selbst existieren. Sie erkennen nicht, dass sie immer vertrauen müssen, bevor sie handeln. Dieses Erste im menschlichen Geist, da er ja ein abhängiges Wesen ist, fangen alle Aktivitäten, die ein Mensch und ich sage auch ein Tier tut, aus dem Vertrauen heraus an. Und auf wen wir vertrauen, das ist das Entscheidende in unserem Leben. Und wir wollen heute in den Kapiteln 14 und 15 von Matthäus einige Ereignisse herausnehmen, die uns genau diesen Kampf wiederum zeigen, wem wir vertrauen. Am Anfang von Kapitel 14 haben wir die Geschichte des Johannes des Täufers. Und die Bibel erklärt uns, wie dieser große Mann Gottes stirbt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Geschichte lese, da merke ich, dass in meinem Herzen, nicht hier in meinem Verstand und Willen, aber in meinem Herzen regt sich etwas. Und ich würde sagen, es ist Hader und Misstrauen. Weil ich irgendwo mit meiner menschlichen Fähigkeit des Vertrauens noch ein großes Problem habe. Nämlich, kann ich Gott immer vertrauen? Kann ich Gott mein Leben anvertrauen anhand der Geschichte des Johannes? Dieser Mann war erfüllt vom Heiligen Geist von seinem Mutterleib an. Er hat in seinem Leben eine klare Linie gefahren. Ja, er hat nicht gewusst alle Dinge, die den Messias betrafen. Er hatte auch ein falsches Verständnis von der Arbeit und Werk des Messias. Und das hat ihn in Not gebracht. Aber er hat die Lehre Jesu angenommen und den milden Zurechtweisung, wo er sagt, selig ist der, der sich an mir nicht ärgert. Er hat es verstanden. Aber dass er dann stirbt, anhand eines Wohllustigen, der betrunken ist, Herodes, der das Leben des Johannes verkauft an eine rachsüchtige Frau. Da geht doch in uns auf der einen Seite die Gerechtigkeit. Und der Sinn unserer Gerechtigkeit kommt daraus. Und auf der anderen Seite, warum lässt Gott das zu? Kann ich mein Leben Gott so anvertrauen? Wird es mir am Ende vielleicht nicht auch so gehen wie dem Johannes des Täufers? Dass ich, wenn ich Gott gedient habe ein Leben lang oder solange es war, das war ja nicht ein ganzes Leben, er war ja jung, der Johannes ist ja jung gestorben, mit ja, 30 Jahren, knapp über 30 Jahre, kann ich da auf Gott vertrauen? Würde es mich nicht auch so ergehen, kann ich sicher sein, dass ich in der Hand Gottes geborgen bin? Unsere Herzen, wisst ihr, sind trotzig, wie der Luther sagt, und verzagt. Sie sind außerordentlich betrügerisch. Und sie betrügen uns eben mit diesem, auf der einen Seite das Bedürfnis der Geborgenheit und Sicherheit, dass man weiß, man ist in Gott völlig geborgen. Und dann sieht man eine Geschichte wie des Johannes und man fragt sich, bin ich jetzt wirklich geborgen? War Johannes wirklich geborgen in Gottes Hand? Ich lese aus dem schönen Buch Das Leben Jesu. Auf Seite 212, wohl im Original ist es 224. In dem Kapitel Der Tod des Johannes. Für viele birgt das Schicksal Johannes des Täufers ein tiefes Geheimnis. Sie fragen sich, warum er wohl im Gefängnis hat schmachten und sterben müssen. Das Rätsel dieser dunklen Fügung vermag unser menschliches Denken nicht zu durchdrängen. Was müssen wir dann tun, wenn unser menschliches Denken dieses Geheimnis nicht durchdringen kann? Es kann auch unseren Verstand, unser Vertrauen zu Gott nicht erschüttern, wenn wir uns vor Augen halten, dass Johannes nur Teil hatte an den Leiden Christi. Das heißt, auf der einen Seite kann es unser Verstand nicht begreifen, aber unser Herz hat dadurch oder sollte dadurch kein Problem haben, Gott zu vertrauen, weil Johannes wurde ja nur einer, der Teil hatte an den Leiden Christi. Wir wissen, der Paulus hielt es für eine Ehre, an den Leiden Christi teilzuhaben. Wieso? Wieso pries er Gott, nachdem er geschlagen war? Und sagt, er hält es für eine Bevorzugung. Was hatten die im Herzen? Was hatte Johannes und auch der Paulus in ihren Herzen, dass sie vertrauten, obwohl sie es mit ihrem Verstand nicht begreifen konnten. Und hier ist die Spannung wieder zwischen Herz und Verstand. Die Spannung, wo unser Geist letztendlich, wo es um seinen Ursprung geht, wer bin ich? Und um seinen Verstand Dinge begreifen zu müssen. Als Nachfolger Christi werden die Krone des Opfers tragen. Alle Nachfolger Christi werden die Krone des Opfers tragen. Von selbstsüchtigen Menschen werden sie sicher missverstanden werden. Und Satan wird sie zum Ziel seiner heftigsten Angriffe machen. Dessen Reich hat es genau darauf abgesehen, den Grundsatz der Selbstaufopferung zu beseitigen. Und wo immer dieser Grundsatz in Erscheinung tritt, wird Satan dagegen kämpfen. So kann ich Gott vertrauen anhand des Schicksals des Johannes. Ich lese noch ein paar Worte. Kindheit, Jugend und Mannesalter des Johannes zeichneten sich aus durch Festigkeit und sittliche Kraft. Als ein Aufruf in der Wüste erklang, bereitet dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige, fürchtete Satan um den Bestand seines Reiches. Das Verwerfliche der Sünde wurde mit solchem Nachdruck aufgedeckt, dass die Menschen erschraken. Satans Macht über viele Menschen, die bisher seiner Herrschaft unterworfen waren, wurde gebrochen. Unermüdlich hatte er sich bemüht, den Teufel seinem Leben vorbehaltloser Hingabe an Gott abspenstig zu machen. Also Satan hat sich bemüht, dass er dem Teufel diese Hingabe, dieses Werk abspenstig macht, jedoch vergeblich. Und auch Jesus hat er nicht überwinden können. Die Versuchung Jesu in der Wüste war zu einer Niederlage Satans geworden. Deshalb war sein Zorn groß und er beschloss, Christus dadurch zu treffen, dass er Johannes schlug, dem einen, den er nicht zur Sünde verleiten kann, wollte er Schaden zufügen. Ist das nicht immer dasselbe Spiel? Es geht immer um den Verlust, es geht immer um den Schaden. Und der Böse versuchte hier, Christus zu schaden, indem er Johannes ins Gefängnis warf. Jesus hat nichts zur Befreiung seines Dieners unternommen. Er wusste, dass Johannes die Prüfung bestehen würde. Wie fein! Jesus kannte seinen Diener, er kannte seinen Cousin, wenn man so will. Gern wäre der Heiland zu Johannes gegangen, um das Dunkel des Kerkers durch seine Gegenwart zu erhellen. Doch er durfte sich nicht in die Hand der Feinde begeben und dadurch seinen eigenen Auftrag gefährden. Mit Freuden hätte er seinen treuen Diener befreit. Doch um der Tausende willen, den künftigen Gefängnis und Tod erleiden mussten, sollte Johannes den Kelch des Leidens leeren. Wie viele Menschen mussten um ihres Glaubens willen sterben? Wie viele mussten leiden, weil sie Christus treu sein wollten? Und Johannes sollte der Vorreiter sein. War er der Vorbereiter des Weges Jesu und seiner Leiden, sollte er in seinem Leben dasselbe zeigen. Wenn die Nachfolger Jesu von Gott und Menschen anscheinend verlassen, in einsamen Zellen schmachten oder durch Schwert, Folter oder Scheiterhaufen umkommen müssten, würden ihre Herzen bei dem Gedanken gestärkt werden, dass Johannes, dem Täufer, dessen Treue Christus selber bezeugt hatte, ein ähnliches Schicksal beschieden war. Obgleich nichts Übernatürliches geschah, um Johannes zu befreien, war er doch nicht verlassen. Stets waren himmlische Engel bei ihm und öffneten ihm das Verständnis für die Weissagungen auf Christus und für die kostbaren Verheißungen der Schrift. Sie boten ihm Halt, wie sie auch dem Volk Gottes in den künftigen Jahrhunderten eine Stütze sein sollten. Johannes dem Täufer, wie auch allen, die nach ihm kamen, war zugesichert worden: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Niemals führt Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschten, falls sie bereits am Anfang den Ausgang sehen und die herrliche Frucht schauen könnten, die sie als Mitarbeiter Gottes wirken dürfen. Weder Henoch, der verwandelt in den Himmel aufgenommen wurde, noch Elia, der im Feuerwagen gen Himmel fuhr, war größer oder wurde mehr geehrt als Johannes der Täufer, der einsam im Kerker umkam. Euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubt, sondern auch um seinetwillen leidet. Von allen Gaben, die der Himmel Menschen verleihen kann, zeugt die der Gemeinschaft mit Christus in seinem Leiden von größtem Vertrauen und höchster Ehre. Können wir das fassen? Ist das für uns begreifbar, dass Gott den am meisten ehrt, den er so ähnlich wie Jesus in eine Situation bringen kann, wo er leidet? Nicht um des Leidens willen, nein. Es geht um das Vertrauen vor der Welt zu offenbaren. Es geht darum, dass Gott zeigt, dass Menschen, wenn es gegen ihre Gefühle im Körper, das heißt, sie werden gefoltert und geplagt, sie liegen irgendwo anscheinend von Gott verlassen, obwohl Gott in der Nähe ist, mit seinen Engeln und mit seinem Geist. So wird ihnen das Vertrauen gegeben. Traut Gott jemandem zu, dass er für ihn leiden kann und dennoch treu ist, das bedeutet, dass ihm größtes Vertrauen und höchste Ehre verliehen wird. In meinem Herzen ist dieses Vertrauen noch nicht so da, dass ich es begreifen könnte und sagen könnte, in der dunklen Stunde meines Lebens weiß ich, Gott ist bei mir. Wenn mein Verstand, mein Wille, mein versagt, Gott zu verstehen, will ich das in meinem Herzen haben, dass es von Gott kommt. Wisst ihr, all unsere Probleme im Sinne unserer Gemeinschaft mit Gott, Furcht, alle Konflikte wären gelöst, wäre unser Vertrauen auf Gott vollständig. Würden wir in der Lage sein, ganz egal welches Schicksal uns oder unseren Nächsten, weil da sind wir manchmal mehr geprüft, wenn es anderen passiert, unseren Lieben, dass wir sagen, es kommt von Gott. Und mein Herz wird nicht harden, es wird nicht zagen, es wird sich nicht rühren, sondern es wird gefestigt werden in seinem Glauben. Denn es weiß, auf wen es vertraut. Dieser Satz, niemals führt Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschten, falls sie bereits am Anfang den Ausgang sehen und die herrliche Frucht schauen könnten, die sie als Mitarbeiter Gottes wirken dürfen. Ich möchte dieses Vertrauen lernen. Wird es eine leichte Aufgabe Jesus sein, mir dieses Vertrauen beizubringen? Ich vermute es ist und ich sehe es nicht leicht für ihn, mir das beizubringen. Aber ohne dass es mir beibringt, wie soll ich gehen durch die Tage des Endes, wo Verfolgung zentral sein wird, wo wir um unseres Glaubens willen nicht kaufen noch verkaufen können, wo es ein Todesurteil geben wird. Wie soll ich bestehen, wenn ich nicht jetzt, in der Zeit des Friedens, die Lektionen des Vertrauens lerne? Weil unser Herz uns so betrügt, ist diese Lektion so schwer. Würde unser Herz uns nicht betrügen, wäre sie leicht. Ich erinnere mich und denke, wie leicht muss es für Adam gewesen sein, Gott zu vertrauen. Er hatte ja keine sündige Natur. Er hatte nichts, was ihn auf sich selbst hinwies. Und dennoch hat er versagt. Und wir haben eine sündige Natur und wir sollen durch die Gnade Gottes dieses Übel entfernen aus unserem Leben, was das Ganze sehr schwer macht, um am Ende zu stehen in völligem Vertrauen, in einer dunklen Zelle oder wo auch immer wir sein werden. Und unser Herz wird nicht verzagen, sondern es wird sich festhalten an dem Heiland. Diesen Glauben will ich haben. Dieser Glaube muss das Fundament meines Lebens werden. Ich möchte die nächsten Geschichten, die wir hier in diesen zwei Kapiteln haben, angehen. Und wir werden sehen, sie sind alle Geschichten des Glaubens. Und es ist faszinierend für mich, wie hier im Matthäus-Evangelium so schön hintereinander der zentrale Punkt immer derselbe bleibt. Als Jesus hört, dass Johannes getötet wurde, zieht er sich zurück. Aber das Volk folgt ihm nach. Und sie versammeln sich dort und er predigt und er heilt alle ihre Kranken. Und gegen Abend kommen die Jünger und sagen, lass sie gehen, dass sie sich was zu essen holen. Weil hier ist es wüst, es gibt nichts, es gibt keine Bäume, wohl waren dort mit Früchten. Und dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Wie kommt Jesus überhaupt auf die Idee? Wir sollen denen Essen geben? Heiland, merkst du nicht, wie viele Leute das sind? Aber wenn Jesus einen Befehl gibt, wenn Jesus sagt, tut das, hat er schon vor Sehung getroffen, dass wir das tun können? Ja, sicherlich. Aber haben wir es schon gesehen? Nein. Und wo muss Vertrauen gewinnen, beginnen? Wo muss Glauben starten? Ah, er sagt's. Also, lass es uns tun. Nicht einfacher als das, oder nicht? Aber die Jünger haben die Lektion des Glaubens noch nicht gelernt. Sie sind in der Schule, wie du und ich. Ja, wir haben einen Glauben, der hat uns bisher gebracht, aber wir sind noch nicht am Ende dieser großen des Lehrwegs, des Vertrauens. Wir befinden uns mittendrin, so wie die Jünger. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger antworten voller Unglauben. Wir haben nichts. Was wir haben, das bisschen, reicht nicht aus, weder für uns. Dann noch für diese ganze, ja, vielleicht waren es ja 10.000 Menschen, man hat ja nur die Männer gezählt, offensichtlich, hat Jesus Wert darauf gelegt, als er sie in Gruppen sammelte, dass die Gruppen gezählt wurden, sodass man am Ende wusste, es haben 5.000 Männer gegessen. Und neben denen die Frauen, die dabei waren, und Kinder, die wurden nicht mal mitgezählt. So, gebt ihr ihnen zu essen. Stellt euch diese große Menschenmenge vor. Würdet ihr sagen, oh Heiland, wir haben auf diesen Befehl gerade nur gewartet. Wir haben hier 5 Brote und 2 Fische und das reicht. Du wirst es vermehren. Wir wollen es tun. Ist das die Reaktion der Jünger? Wäre es deine und meine Reaktion? Sie sagten zu ihm, Vers 17, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sagte, bringet sie mir her. Und er befahl den Menschenmengen, sich auf das Gras zu lagern, und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel und segnete sie und brach sie und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie den Menschen. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die gegessen hatten, waren etwa 5.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Eine wunderbare Lektion des Glaubens. Die Jünger hatten sowas noch nie gesehen. Die Menschen hatten es noch nie erlebt. Die Speisung der 5.000. Allein durch den Glauben vermehrte Christus und machte aus diesen 5 Broten und 2 Fischen eine Speise, die Tausende von Menschen gesättigt hat. Wie viel braucht Gott, damit er uns hilft, damit wir andere segnen können? Braucht er viele Mittel oder reichen ihm wenige? Oh, er braucht wenig Mittel. Die Mittel können sich leicht vermehren. Was er aber sehr wenig hat, sind Mitarbeiter, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, mit ihm arbeiten, deren Herzen allein auf ihn gestellt sind, die nicht fragen, was werde ich essen, was werde ich trinken, was wird mir werden aus dem, was ich tue, sondern die vertrauen und wissen, wie Jesus dem Petrus sagte, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Die große Not des Heilandes ist, Menschen zu haben, die mit wenig Mitteln Großes vollbringen können, so wie er aus wenigem etwas Riesiges macht. Dieses Vorbild hier ist für mich eine große Ermutigung. Was haben wir, was können wir Gott bringen? Wir haben ja nichts. Aber das Wenige, was er uns zur Verfügung stellt, ob es unsere Gesundheit ist, ob es unsere Mittel sind, das können wir einsetzen. Wir können es zu ihm bringen und sagen, okay, wohin damit? Und er sagt ganz genau, wohin damit. Und so kann Jesus aus ein wenig Arbeit, ein wenig Mühe, einen enormen Segen machen. Wir brauchen aber Augen des Glaubens, Vertrauen hier in unserem Herzen, dass wenn er das sagt, dann wird es auch geschehen. Die Lektion wiederholt er zweimal. Und beide Male sind die Jünger noch in Not. Es wird nicht von einer dritten Speisung gesprochen. Aber wenn der Matthäus von zwei Speisungen spricht, einmal von 5 und einmal von 4.000, einmal bleiben, haben wir 7 Brote und ein bisschen Fisch und einmal bleiben 12 Körbe übrig, dann bleiben 7 Körbe übrig, dann bedeutet das, Jesus eine Wichtigkeit hat in dieser Geschichte. Er möchte deutlich machen, das Werk hängt nicht von Mitteln ab, sondern von Menschen, die Gott vertrauen und es tun. Und das Werk wird sich vermehren. Die Mittel werden sich vermehren, während man handelt. Es ist nicht eine leichte Lektion zu lernen, weil wir sind ja so gestützt darauf, dass wir zuerst die Mittel haben und dann tun. Und Jesus sagt, ihr habt ein wenig, fang an. Tut's. Und dann vermehrt es sich mit dem Wenigen, was er tut. Es wird sich vermehren. Ich glaube, das ist die Lehre, dass wir lehren müssen. Hast du wenig? Fängst mit wenig an. Hast viel? Fängst mit viel an. Aber wie viel auch immer du hast, du setzt es ein. Und während es benutzt wird, vermehrt es sich. Weil der Heiland dahinter steht. Eine sehr, sehr wichtige Lektion des Vertrauens. Mit dem Wenigen, was man hat, anzufangen. Nicht zu warten, bis alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind. Nicht zu warten, bis man Sicherheit hat, dass es nicht risikovoll ist, in dieses Werk der Mission einzugehen. Nein, wenn der Ruf Gottes kommt, dann lasst uns es tun. Mit den wenigen Mitteln, die jetzt da sind. Aber wir werden sehen, sie werden sich über die Zeit, über den Einsatz vermehren. Und am Ende haben wir nicht nur 4.000 gespeist oder 5.000, wir haben auch noch 12 oder 7 Körbe übrig. Was möchte Gott uns lehren? Ich denke, die Lehre ist fast unergründlich tief. Es bleibt übrig. Auch für die Rente bleibt dir noch etwas, wenn du alles gibst. Wisst ihr, wir rechnen anders, wie Christus rechnet. Wir gehen in Mission, dann wenn wir denken, alles ist sicher. Jesus lehrte seine 12 Jünger eine andere Lektion. Sie war nicht eine menschliche. Sie war eine göttliche und sie war die des Vertrauens. Wessen Diener bin ich? Wenn ich Gottes Diener bin, hat er je seinen Diener hungern lassen? Oh ja, vorübergehend vielleicht im Gefängnis. Aber hat er ihn nicht bewahrt? Ich kann mich nicht erinnern, dass einer vor Hunger gestorben ist. Das Schwert mag wohl einen getötet haben, weil es ein leichteres Los ist, wie zu verhungern. Aber kann ich vertrauen? Und auch wenn die Körbe nicht übrig blieben, bin und ist mein Leben in Gefahr? Nein. Solange ich ihm fest vertraue. Gott hat Johannes nie verlassen. Er hat niemanden seiner Jünger verlassen auf dem Schafott. Wir wissen ja nicht, was die Menschen erlebt haben. Aber ich denke, der Johannes mag wohl überrascht geworden sein, als die Soldaten am Abend, wo er sich vielleicht schon hingelegt hatte, kommen und ihm den Kopf wegnehmen. Es mag überraschend sein, und dennoch war er in seinem Herzen vorbereitet. Wird der Johannes sich nicht freuen, wenn er eines Tages sieht, dass sein Vorbild des Leidens und auch sein Tod Tausenden und Millionen von Menschen geholfen hat, an Christus festzuhalten? Wird er sagen, es hat sich gelohnt, oder wird er sagen, es hat sich nicht gelohnt? Meine Lieben, wir denken so irdisch, unser Herz ist so irdisch orientiert, dass wir nicht sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Jesus hat gesagt, oder der Hebräer sagt es über Jesus, er verachtete die Schmach, weil er ansah, was er für eine Freude haben sollte, aufgrund dessen, dass er litt. Er überwand und durch sein Überwinden werden unzählige Menschen errettet, für immer, für alle Ewigkeit. Wird er sagen, die paar Stunden der Not haben sich gelohnt? Ja, er wird sagen, sie haben sich gelohnt. So lasst uns lernen, die Geschichte oder die Lehre des Vertrauens. Wir haben nicht viel Mittel, aber wir setzen sie ein und wir gehen nach vorne mit dem, was wir haben. Der Herr wird es in unseren Händen vermehren. Und am Ende, und lasst uns aufs Ende schauen, lasst uns auf die Freude schauen, die uns bevorsteht, werden wir so viel ernten, ohne aufhören, sagt Paulus in der Schrift. Aber kannst du ernten, ohne aufzuhören, wenn du nicht vertraust? Wenn du aus dem Wenigen nicht gibst, weil wir müssen wissen, das Geben ist der Gewinn. Es ist ja eh nicht unser, aber lasst es uns richtig verwalten. Und der Herr wird riesigen Segen. Die Speisung der 5000 und der 4000 beweist, dass der Einsatz der Mittel Gottes am Ende nicht nur Menschen sättigt und erlöst, sondern auch die Jünger haben genug zu essen. Und es bleibt übrig. Was für eine Lehre. Oh, dass ich sie schon in meinem Herzen begriffen hätte, in ihrer Größe und in ihrer Fülle. Die nächste Lektion des Glaubens ist, wir verstehen, dass damals nach der Speisung der 5000 die Leute in einem großen Aufruhr waren, sie wollten Jesus zum König machen und Jesus muss schnell handeln, er muss seine Jünger auf das Schiff sagen und sagt, ihr verschwindet und geht rüber auf den See, er verteilt die Menge, dass sie nicht auf die Idee kommen, ihn jetzt zum König zu machen, weil das war nicht sein Ziel und er geht auf einen Berg allein, um zu beten. Oh, unser Heiland hatte eine große Not. Er musste zu seinem Vater gehen. Er musste tanken. Er musste wissen, wie soll er weiter umgehen mit seinen Jüngern. Und die nächste Lektion des Glaubens erfolgt, als der Sturm kommt. Wisst ihr, die Jünger waren so euphorisch über das, was sie erlebt hatten. Stellt euch vor, wir wären dabei gewesen und hätten gesehen, welches Wunder dort geschehen ist. Wären wir nicht alle sagen, das ist der Messias. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Das sind die Wunder Gottes. Aber das war nicht wirklich das, was Jesus erreichen wollte. Und so schickt er sie auf das Meer und er lässt auf dem Meer den Sturm kommen. Und sie paddeln und sie versuchen, die Wellen zu halten. Steht hier in Vers 24. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es? Dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm, O, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus war nicht zu Ende mit der Speisung der 5000, mit der Lehre des Glaubens. Er kam, um die Jünger zu erschrecken in der Nacht. Nein, er kam, um ihnen zu helfen. Mitten in der Not kam er und erschien auf dem Wasser. Das hatten sie auch noch nie gesehen. Und so fürchteten sie sich. Und so sind wir Menschen, alles, was wir nicht kennen, da fürchten wir uns vor. Und sicherlich wäre jedem von uns, wenn er das gesehen hätte, es durch seinen Leib gegangen vor Furcht. Aber Jesus will eine Lektion den Jüngern erteilen. Er will sie was lehren, verstandesmäßig oder herzmäßig. Es ist immer das Herz, aber wir verstehen auch das Herz nur über den Verstand. So ist anständige Beziehung zueinander. Aber Verstand bedeutet, wir haben etwas verstanden, aber tun bedeutet Herz. Versteht ihr? Der Verstand ist eine theoretische Ebene einer Idee. Aber das Handeln entsteht immer aus dem Herzen. Das ist der Unterschied. Wir können sehr viel philosophieren, wir können sehr viel hin und her denken. Das macht noch nichts. Ich muss handeln und im Handeln sieht man erst, wem ich vertraue. Deshalb ist Vertrauen tun. Vertrauen ist nicht Idee. Wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir die Lehren Jesu nie begreifen. Seine Lehren sprechen den Verstand an, aber sie sollen nicht den Verstand quasi dazu bringen, sich zu freuen und hin und her zu gehen, sondern sie sollen das Herz berühren, dass es etwas tut. So, Jesus kommt auf dem Wasser und er kennt seinen Jünger und er sagt, fürcht euch nicht, ich bin's. Und der Petrus sagt, wenn du es bist, und du kannst auf dem Wasser gehen, dann wenn du mir sagst, dass ich es auch kommen soll, dann soll ich es tun. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn man Gott etwas bittet, wenn man Jesus etwas bittet. Ein Nein, das kennt er fast nicht. Hätte er nicht sagen können, Petrus, traust du das zu? Oder ja, er sagt einfach, oh Petrus, wenn du willst, komm. Ich finde dieses Vorgehen Jesu mit seinen Jüngern eines und insgesamt, wenn man sein Leben betrachtet und wenn man sieht, wie Gott handelt, dann wenn wir eine Bitte haben, dann ist er sehr willig, uns diese Bitte zu erfüllen. Und er sagt, ja, Petrus, komm. Und durch den Glauben fängt der Petrus an, auf dem Wasser zu gehen. Aber dann kommt eine Welle. Und die Welle sagt, Ellen White in ihrem Buch Leben Jesu, verdeckt, dass Petrus Jesus nicht sehen kann. Das heißt, für einen Augenblick meint er ist allein mit der Welle. Für einen Augenblick ist er sozusagen auf sich allein gestellt. Und was passiert mit dem Glauben und Vertrauen des Petrus? Es fällt. Er zweifelt. Er sieht die Welle. Er ist doch schon gelaufen auf dem Wasser. Es geht. Warum muss er jetzt zweifeln, wenn die Welle kommt? Warum muss er denken, das schaffe ich doch nicht? Unser Heiland wollte ihm sein Herz offenbaren. Petrus hat geglaubt. Aber wisst ihr, wie der Glaube ist von uns allen? Wenn unsere Dinge im Leben gut gehen, wenn der Erfolg da ist, dann ist unser Glaube super stark. Dann sind wir in vollstem Vertrauen auf Gott. Dann haben wir null Probleme, nicht wahr? Solange ich auf dem Wasser gehen kann und ich Jesus sehe, werde ich nicht ein Problem damit haben. Meine Lieben, wenn die Welle kommt, merke ich, auf wen ich vertraue. Ich merke, dass ich letztendlich in meinem Herzen ein Zweifler bin, anstelle ein Gläubiger. Petrus vertraut auf die Welle. Er sieht die Not und wird von der Not beeindruckt. Hat sich Jesus je von der Not beeindrucken lassen? Ist sein Vertrauen auf seinen Vater, das Nehmen von seinem Vater je in eine Not gekommen? Wir lesen es nirgendwo. Sogar in Gethsemane. Als der Kelch des Leidens Christus gegeben wird, nicht ein Leiden allein des Körpers, sondern des Geistes letztendlich. Wo Jesus wusste, dass die Sünde ihn von seinem Vater trennen wird und dass er jetzt den Kelch nimmt und dennoch vertraut, er kommt aus des Vaters Hand und ist ihm zum Guten, nicht zum Nachteil. Er wird die Freude haben, er wird genießen alle Ewigkeit mit den Erlösten. Er wird seinen Schatz sehen, wofür er alles gegeben hat. Nimm den Kelch. Auch wenn das Vertrauen in Gethsemane geprüft wurde, bis aufs Blut, werde ich Gott vertrauen, auch wenn das Ganze so aussieht, dass es mich von Gott trennt? Wird er mich halten? Petrus sieht die Welle und singt. Der Petrus sollte eine wichtige Lehre lernen. Aber er hat sie wohl nicht gelernt, weil hätte er jetzt verstanden, dass er Umstandsdenker ist, dann hätte er gesagt, Ich ändere jetzt mein Verhalten, mein Vertrauen zu Christus. Und er wäre nicht gefallen, als am Tage der Gefangennahme Jesu er gefragt ist und sagt, du bist doch auch sein Jünger. Petrus hat sich vor der Gefahr, hat sich vor dem Leiden zurückgenommen. Und ich muss sagen, ich erkenne mich hier in Petrus. Der Petrus war ein lieber Diener Jesu. Er war voller Hingabe, solange alles problemlos läuft. Solange keine Wellen kommen, solange niemand mir nach dem Leben trachtet, solange es nicht mit Nachteilen zu tun hat, kann ich Gott problemlos vertrauen. Petrus hätte eine wichtige Lehre lernen können in dieser Nacht, an diesem Morgen. Aber er verpasst es. Verpassen wir es? Sind wir nicht alle schon in unserem Leben geschüttelt worden? Die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger, durch schwierige Ereignisse? Und haben wir sie als von Gott ansehend genommen oder haben wir in unserem Herzen gezweifelt? O, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich möchte diese Worte tief in meinem Herzen hineinkommen. Ich möchte sie von Jesus nicht hören. Und wenn, will ich sie hören als Ermutigung, aus diesem Kleinglauben herauszukommen, in dieses völlige Vertrauen in meinen Erlöser und meinen himmlischen Vater. O, du Kleingläubiger, Jesus muss das etliche Male wiederholen mit seinen Jüngern. Und wisst ihr, er wiederholt es, weil er weiß, worauf er Wert legt. Er legt Wert auf den Motor unseres Handelns. Ist der Motor unseres Handelns das Vertrauen zu Gott, dann ist die Motivation die Liebe. Weil alles, was wir von Gott nehmen, ist Liebe. Und das ist das, was wir lernen müssen. Diese Lektion ist die Lektion aller Lektionen. Deshalb werden wir errettet durch den Glauben. Aber es ist nicht der Glaube, der sagt vom Verstand her, ja, Jesus ist für mich gestorben. Der Glaube wird dir nichts helfen an dem Tage, wo du auf dem Wasser gehst und die Welle kommt. Sie wird nichts helfen an dem Tage, wo jemand kommt und sagt, bist du nicht auch sein Jünger? Und wir wollen dich ins Gefängnis sperren, weil du sein Jünger bist. Der Glaube wird uns dann nicht weiterhelfen. Weil es wird zeigen, dass wir nicht geübt sind, in unserem Herzen Gott ganz zu vertrauen. Wir sind es nicht geübt. Wir haben diese Übung nicht. Wir sind geübt, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, ein Lippenbekenntnis zu haben. Ich finde es ja erstaunlich, wir können die Geschichte jetzt mit den Pharisäern und den Ältesten nicht im Einzelnen durchgehen, weil ich noch zur Geschichte der kananäischen Frau kommen möchte. Aber lasst uns so viel daraus entnehmen. Jesus sagt zu ihnen in Kapitel 15, Vers 7, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, als er sagte, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Wir wissen doch, das Herz ist gemacht, dass wir vertrauen. Im Herzen sind die 10 Gebote geschrieben, weil dort, auf wen vertraue, von dem nehme ich. Das ist das Gesetz. Ja, ich muss vertrauen, um zu nehmen und dann zu geben. Das ist das Gesetz des Lebens. Das ist das Gesetz Gottes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ein religiöses System. Ihre Lippen sprachen hohe Sachen, aber ihre Herzen waren fern von Gott. Das ist die Situation, die wir heute genauso haben. Wir gucken darauf, was in den Magen kommt. Und wir schauen pingelig, dass Dinge äußerlich stimmen. Aber unsere Herzen sind weit, weit weg von unserem Erlöser. Ist das nicht eine Katastrophe? Wir haben aus der Form einen Inhalt gemacht. Und so hat die Form nichts mehr in sich. Dieses Volk naht sich zu mir mit Lippen. Wisst ihr, wie viele Mütter ihre Kinder quälen, dass sie ihre Hände waschen müssen vor dem Essen? Und manchmal sind die Mütter nicht begeistert, wenn ich sage, ja, Hygiene ist ganz wichtig, aber es gibt Wichtigeres als Hygiene. Es gibt etwas davor. Wenn ich in Streit komme mit meinem Kind, weil es sich die Hände nicht wäscht, dann bin ich falsch gepolt. Dann habe ich nicht verstanden, dass es einen höheren Wert gibt als das Händewaschen. Dann habe ich nicht verstanden, dieses Kind muss gelehrt werden, sein Herz zu reinigen, nicht seine Hände. Aber wir sind so pingelig dabei, unsere Kinder zu lehren, die äußerlichen Formen in der Sabbatschule, wo auch immer wir sind. Wir lehren sie die Form, wir lehren sie Geschichte, aber wir lehren sie nicht, wie sie ihre Herzen reinigen sollen, aber ihre Händchen müssen ganz sauber sein. Sind wir nicht so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer? Wir sind keinen Deut besser. Wir kommen zu Gott mit unseren Lippen. Verstandesmäßig sind wir da. Aber im Handeln ist unser Herz weg. Weil dann, wenn ich zwinge jemanden, wenn ich nicht dem Kind sage, wenn du die Hände nicht wäschst und kannst du nicht essen, dann zwinge ich das Kind. Und Zwang ist vom Teufel. Und man merkt nicht, dass das falsch ist. Man denkt, es ist richtig. Das heißt, dass das, was aus der Mutter rauskommt, was sie tut, das kommt aus ihrem Herzen. Und sie merkt nicht, dass sie in größerer Not ist, wie das Kind selbst. Die Pharisäer und Schriftgelehrten lehrten, und Jesus sagt, ihr lehrt nichts, denn Menschengebote. Ist das nicht eine Katastrophe? Die letzte Geschichte bezeugt einen Glauben. Und ich möchte sie nennen einer israelitischen Frau. Hier steht die kananäische Frau. Der Heiland muss seine Jünger lehren. Wir wissen jetzt, was er sie lehren will. Ja, er kommt über den Verstand, aber letztendlich will er ihr Vertrauen lehren. Und er möchte zeigen, dass er gekommen ist nicht für die verlorenen Schafe, in dem Sinne, dass die verlorenen Schafe Israels nur die Israeliten gemeint sind, sondern die verlorenen Schafe Israels sind alle Völker gemeint. Aber diesen tiefen Sinn haben die Jünger nicht begriffen. Deshalb will Jesus durch ein provokantes Vorbild ihnen zeigen, die Not ihres Herzens. Er nutzt die Situation und den Glauben dieser Frau. Er weiß, sie wird bestehen. Er weiß, dass sie nicht nachgeben wird, weil ihr Vertrauen ist so auf ihn gegründet. Sie ist inspiriert worden durch sein Wesen, auf ihn sich zu verlassen, und sie wird nicht nachgeben. Also kann er die Situation nutzen, anhand ihres Beispiels etwas zu zeigen den Jüngern, was sie bis heute, würde ich sagen, nicht verstanden haben. Wer ist denn ein wahrer Israelit? Der vom Fleisch her, das heißt von der Geburt her ein Israelit ist? Ja, Gott hat das Volk Israel, hat sich Jakob ausgesucht. Aber sie sollten ja nur die Tür sein und die Botschafter Gottes, dass sie alle zu Juden machen. Das heißt, dass sie alle zu Israeliten machen. Sie sollten die verlorenen Schafe dieser Welt sammeln in den Stall Gottes. Deshalb waren sie ausgesondert. Aber ihre Geburt gab ihnen nicht automatisch das Urteil, ein wahrer Israelit. Wir finden auch die Geschichte mit Nathanael. Jesus sagt, hier ist ein wahrer Israelit in Johannes 1. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einem wahren Israeliten und einem nicht wahren Israeliten? Nun, nur ein Element, das des Glaubens. Deshalb sagt der Paulus, der Geist Gottes durch den Paulus, die des Glaubens sind, die sind Abrahams Kinder, die sind die Kinder Jakobs. So lasst uns das klar machen. Diese kananäische Frau, der Hauptmann, der Soldat, der vor dem Jesus steht und sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Diese Frau zeigt durch ihren Glauben, dass sie ein verlorenes Schaf ist, dass Jesus gekommen ist, zu erlösen. Aber Jesus muss in den Köpfen seiner Jünger das Vorurteil, die Erhabenheit, den Stolz des auserwählten Volks zu sein, wegnehmen. Er muss ihnen zeigen, ihr meint zwar, ihr seid auserwählt, und ja, ihr habt Vorteile, aber wenn ihr euren Glauben nicht ausübt, werdet ihr genauso verbrennen und leiden wie jeder andere, der nicht ein Israelit ist, von dem Körper, von der Abstammung her. Deshalb ist das wahre Israel ein Israel, das besteht aus den 12 Stämmen Israel, aber es sind alle eingepfropft in diese Stämme und diese kananäische Frau auch. Und du und ich, denn wenn du nicht Jude bist, auch. Ich weiß zwar nicht, in welchem Stamm ich bin, aber ich bin eingepfropft, weil das ist ein wahrer Israelit. Nur Israeliten werden erlöst. Wir müssen im Glauben sein und Christus ist ja Israel. Also jeder, der in Christus ist, ist ein Israelit. Und er kam, um zu erlösen die verlorenen Schafe Israels. Ich möchte so einen Glauben haben wie diese Frau. Jesus antwortet nicht sofort. Der Jünger sagt, schick sie weg. Jesus sagt, ich bin für dich nicht gekommen, anscheinend. So, was willst du von mir? Die Frau lässt nicht nach. Sie kniet vor mir und sagt, Herr, hilf mir. Er sagt, ja, ist es richtig, dass ich das, wozu ich gekommen bin, das heißt, dass ich den Kindern die Speise wegnehme und sie einem Hund hinwerfe? Es ist hoch spannend. Und die Frau gibt nicht nach. Und sie sagt, ja, Herr, es ist nicht. Aber weißt du, es fallen ja auch so manche Brotsamen runter zu den Hunden. Und wenn ich so einen Brotsamen nur kriegen könnte, ich gehöre nicht dazu. Ich erkenne es. Ich bin ein Hündchen. Aber kann ich nicht von dir den Brotsamen haben? Was ist die Antwort Jesu? Da antwortete ihr Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß. Das hat er dem Petrus nicht gesagt. Und den Jüngern, die hat er immer wieder auf ihren Kleinglauben hinfassen müssen. Aber solche Erfahrungen haben Jesus sehr gestärkt. Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde in jener Stunde geheilt. Die Lektion des Glaubens, meine Lieben, ist die Lektion, die wir lernen müssen. Werden wir Gott nachgehen? Werden wir Jesus vertrauen, auch wenn er es den Anschein hat, er geht an uns vorbei? Werden wir fest an ihm hängen, wie diese kananitische Frau, die ein wahres, verlorenes Schaf Israels war, aber letztendlich ein gewonnenes Schaf war? weil ihr Glaube war groß. Wollen wir so wie sie nichts zulassen an Entschuldigung, wenn wir etwas brauchen von Gott und wissen, wir können es nur von ihm bekommen, dass wir beständig sind, auch wenn es zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal nicht klappt. Elia hat 7-mal gebetet. Diese Frau hat sich nicht abbringen lassen. Welche Entschuldigung Jesus auch immer gebracht hat, sie wusste etwas entgegenzusetzen. Und ihr Argument war stärker wie seines. Weil er nutzte die Chance, das schlimme Wesen des Menschen zu zeigen, wie die Jünger aufgebaut hatten, diese Trennwand zwischen ihnen und den anderen. Ich möchte so einen Glauben haben, wo mein Heiland eines Tages sagt, groß ist dein Glaube, dir geschehe, wie du willst. Amen.